Ich würde mal erst mal anfangen und fragen, was wollen wir denn überhaupt? Wie ist denn unser Wille strukturiert und so weiter? Und unser Wille richtet sich im Wesentlichen immer nach unseren menschlichen Bedürfnissen. Wir wollen, dass unsere Bedürfnisse befriedigt, gestillt werden. Und da hat der Sozialwissenschaftler Maslow eine Bedürfnispyramide aufgestellt, wo also ganz unten in der Pyramide die physiologischen Bedürfnisse wie Essen und Wohnung, Schutz und Bekleidung und so weiter ist. Und es geht dann über Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Geltungsbedürfnisse und das Bedürfnis steht dann ganz oben der Selbstverwirklichung. Das heißt also, die Menschen haben so eine endlose Reihe von Bedürfnissen, die sie haben, die natürlich im Laufe des Lebens nie ganz befriedigt werden, aber zumindest lässt sich so der Wunsch, der Wille des Menschen kategorisieren in dieser Bedürfnispyramide. Und unser Leben ist und bleibt defizitär, das heißt, wir werden immer irgendwas zu wenig haben, wenn wir mit unserem Auto bei unseren Nachbarn nicht so gut ankommen, dann haben wir das Bedürfnis nach einem anderen Auto, wo wir auch ankommen und so weiter. Also wir sind immer als defizitäre Wesen unterwegs und das gehört zu unserem Leben dazu, dass wir Wünsche haben, dass wir und schon kleine Kinder werden dazu erzogen, zu sagen, was sie sich zu Weihnachten wünschen oder zum Essen wünschen. Das heißt also, ihre Wünsche haben dann für die Eltern einen Stellenwert, möglichst den Kinderwunsch erfüllen, damit Ruhe ist. Wollt mal richtig abhusten? Das geht schon, okay. Und dann kommt es immer auch darauf an, unter Menschen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zur Erfüllung unserer Wünsche? Also, Sie kennen ja den Satz, wo es gerade völlig ungelegen kommt, dass einer was will. Nee, aber jetzt nicht. Also, um einen Wunsch wirklich gut erfüllt zu bekommen, muss man auch den richtigen Zeitpunkt erraten, wenn dann unter Ehepartnern, ach, du sagst ja immer nur später, dann ist da auch irgendwas zu wenig gewesen in der Wunscherfüllung. Das Zauberwort bei der Wunscherfüllung für uns Menschen ist Prioritäten setzen. Was ist mir wirklich wichtig? Was ist mir heilig und was kommt dann in meiner Bedürfnispyramide weiter hinten, was jetzt noch nicht so wichtig ist oder was ich jetzt nicht unbedingt brauche und alles sowas. Wir kennen in unserem Glaubensleben auch die Zeit, wo man auf Wunscherfüllung verzichtet. Fastenzeit, Adventszeit. Da hat plötzlich das Verzichten einen großen Stellenwert. Einen Stellenwert nicht, weil nichts zu haben gut wäre, sondern um unsere Wünsche und Bedürfnisse zu mäßigen. Dass wir merken, es ist nicht alles gut, was wir uns wünschen und wir können nicht unsere Wünsche durchsetzen auf Kosten anderer und so weiter. Also die Mystiker sind noch eins weitergegangen und haben das Wort von der Abtötung benutzt. Also wir müssen unsere Bedürfnisse abtöten. Schlimmes Wort, ich mag es gar nicht. Wer mag das schon? Aber es geht in die Richtung des Verzichts, des sich Wünsche und Bedürfnisse zu verkneifen. Ja, Jesus sagt sogar verleugnen. Verleugnen heißt nicht die Unwahrheit sagen, sondern heißt, ich muss das jetzt nicht haben. Ich muss das jetzt nicht durchsetzen. Ich verleugne meine Interessen, meine Wünsche. Das ist so damit gemeint. Ja, und wir alle können nachdenken, was will ich denn eigentlich, fühle ich mich zufrieden, bin ich in meinem Leben, habe ich den Eindruck, ein erfülltes Leben zu leben? Oder gibt es irgendwas, was mich unzufrieden macht? Heißt schon, da habe ich keinen Frieden, weil irgendwelche Wünsche nicht erfüllt sind. An welcher Stelle bin ich am meisten unzufrieden bei der Nichterfüllung meiner Wünsche? Und immer die große Frage, die uns ein Leben lang begleitet, was wollen andere von mir? Kann ich dem genügen, was andere von mir erwarten, meinen Chefs, meinen Partnern, meinen Kindern, mir selber? Wie geht es mir, wenn andere ihren Willen durchsetzen zu Lasten meiner Interessen? Kann ich damit leben? Also das alles hängt damit zusammen mit der Frage, was macht uns glücklich, welche Wünsche haben wir und wie gehen wir damit um, wenn sie nicht erfüllt werden. Wenn sie erfüllt werden, ist ja die Welt in Ordnung, ne? Dann ist ja alles paletti. Aber wenn sie nicht erfüllt werden, wie gehen wir damit um? Können wir damit trotzdem froh sein? Können wir damit trotzdem sagen, auch gut, kann ich damit leben, brauche ich jetzt nicht, geht halt jetzt nicht. So, und jetzt ist von unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen der Schwenk geht natürlich unmittelbar auf Gott rüber. Was will denn Gott? Welche Wünsche hat er? Und da ist die Bibel voll von Wünschen Gottes an uns. Und je mehr man in der Bibel liest, desto mehr entdeckt man auch diese mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen Wünsche. Also der oberste Wunsch Gottes ist, dass er seine Liebe verschenken möchte. Und dazu hat er nichts weniger geschaffen als das ganze Universum. Das Universum hat nur einen Zweck, dass der Schöpfer seine Liebe, seinen Schöpfungswillen, seine Größe und Herrlichkeit zum Ausdruck bringt. Ich höre mir in der letzten Zeit öfter mal so vorm Schlafengehen auf YouTube solche Clips an, wo es um wie groß ist unser Weltraum und der Größenvergleich, so Mond, Erde, Jupiter, Sonne und Aldebaran und alles sowas, wie groß sind diese ganzen Gestirne, die Gott da geschaffen hat, was er auf die Größe Gottes hindeutet. Also er ist nicht nur einer, der große Dinge schafft, so unser ganzes Universum, sondern Gott ist vor allen Dingen ein Gott der Beziehung. Er hat die Beziehung der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ohne dieses Ineinandergreifen der drei Personen, was man auch als Perichorese bezeichnet bei den Theologen, das Ineinanderwohnen, der Vater ist im Sohn und der Sohn ist im Vater und der Heilige Geist ist in ihnen allen und so. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kriegt man Kopfschmerzen, weil man es einfach nicht fassen kann, diese Dreieinigkeit Gottes. Also Gott ist Beziehung und weil er Beziehung ist, ist er Liebe. Beziehung geht nicht ohne Liebe und das war der Auftrag Jesu, uns von dieser Liebe des Vaters mitzuteilen und uns auf den Weg zu bringen, diese Liebe auch untereinander zu haben, so wie es der Vater zu uns hat. Liebt einander, wie mich der Vater, wie ich euch geliebt habe und alles sowas. Also der Wunsch, der größte Wunsch Gottes ist, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen, konkret sichtbar und auf der Beziehungsebene. Ja, und da hat er erstmal klein angefangen, nachdem er so das ganze Weltall geschaffen hat, schreibt die Bibel, gab es das Paradies und da hat er den Menschen reingesetzt. Und als Beziehungswesen, die sollten den Garten Eden da drin wohnen und mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren und so weiter. Also Gott, der Schöpfer, der die Unendlichkeit der Schöpfung geschaffen hat, ein Gott, der Liebe ist und nichts mehr möchte, als dass seine Liebe auch zwischen uns Menschen herrscht. Und das geht leider bei Menschen nicht so einfach. Denn, wie die biblischen Geschichten der Reihe nach zum Ausdruck bringen, Menschen haben immer schon Probleme miteinander und mit Gott gehabt, haben Kriege geführt, haben sich gegenseitig umgebracht, haben sich bestohlen, haben gegenseitig die Ehe gebrochen und. Also es bleibt kein Vergehen ungenannt in der Bibel, wozu der Mensch, die sogenannte Krönung der Schöpfung, fähig gewesen wäre. Und da guckt Gott offensichtlich zu und hat aber seinen Ursprungswillen, dass der Mensch mit ihm eins ist, nicht aufgegeben. Und um seinen Willen noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, hat Gott Propheten berufen, die den Menschen immer wieder ermahnt haben, immer wieder gesagt haben, was der Wille Gottes ist. Und das öffentlich zu sagen und vor allen Dingen gegen den Willen der Könige war immer gefährlich für die Propheten, hat Jesus schon die Pharisäer gefragt, welchen der Propheten haben eure Väter nicht umgebracht? Also sind alle irgendwie auf nicht natürliche Weise ums Leben gekommen, aufgrund ihrer Prophezeien, die sie da gemacht haben. Aber Propheten ist nicht nur eine Sache des Alten Testamentes, sondern bei jeder Taufe wird der Täufling zum Propheten gesalbt. Der Prophet ist einer, der von Gott hört und darüber spricht. Und dazu sind wir als getaufte Christen berufen, aufgerufen, über Gott zu sprechen, seinen Willen zu erkennen und den Willen den Menschen zu sagen. Und der ist in erster Linie, dass wir Frieden haben und dass die Liebe untereinander herrscht als Lebensprinzip. Und dann muss man sich natürlich fragen, ja, wenn Gott so einen großen Willen hat und auch so klein jede Blume zum Blühen bringt, was hat er dann mit mir vor, ich wo dazwischen bin, zwischen Weltall und der kleinsten Blume? Was hat er mit meinem Leben vor, was möchte er damit? Und da lässt sich nur ein Wort sagen, er möchte für uns ein Leben in Fülle. So hat Jesus formuliert, ich möchte, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Na, das ist der Wille Gottes in der Reinkultur. Es muss man nur noch klein zerbröseln, was heißt es, in dieser Fülle zu leben. Aber ausdrücklich sagt es Jesus, ich möchte, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und darüber können wir oder müssen wir das ganze Leben lang nachdenken, was das bedeutet, ganz konkret. Und dann bringt Jesus in allen möglichen Gleichnissen zum Ausdruck, er möchte auch, Gott möchte, dass unser Leben Frucht bringt. Dass wir die Geschenke, die Talente, die wir haben, einsetzen zum Wohl aller. Also, dass wir nicht der Prellbock der Liebe Gottes sind und an uns zerschellt die Liebe Gottes. Bei uns kommt es noch an, aber dann geht es nicht mehr weiter. Das wäre also nicht im Sinn Gottes, sondern er möchte, dass die Liebe, die bei uns ankommt, eins zu eins weitergegeben wird, nicht immer so ganz einfach. Ja, Jesus sagt ganz eindeutig, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Also müssen wir immer wieder fragen, wie würde Jesus an meiner Stelle reagieren? Was würde er an meiner Stelle tun? Denn er macht auf jeden Fall, was der Vater will. Und er als Mensch hat auch die notwendigen Worte gefunden, um uns immer wieder im Kleingedruckten zu sagen, wie es geht. Denn er sagte, ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Analog können wir uns auch fragen, tun oder wie können wir den Willen des Vaters tun, der uns in die Welt gesandt hat? Da steckt ja ein Plan dahinter, eine Idee, eine Intention. Er hat, wir sind ja kein Produkt des Zufalls, sondern ein Wille Gottes seit Ewigkeit, denkt er schon an uns. Und im Lukas-Evangelium ist auch eine schöne Stelle, da heißt es, das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes erkannt und sich von Johannes taufen lassen. Also alle Menschen können den Willen Gottes erkennen. Und wenn es nur darum geht, sich vorzunehmen, ich möchte zu allen freundlich sein. Na, das hat unwahrscheinlich viele Konsequenzen, wenn ich zu allen freundlich bin. Kostet nicht viel außer Zeit, wie wir heute Abend schon gehört haben in meiner Predigt. Aber den Willen Gottes erkennen, das ist Lebensaufgabe und damit können wir nie aufhören und nie Schluss machen. In der Apostelgeschichte steht ein Satz von Paulus, was ihm ziemlich schlimm ergangen ist bei den Juden, wo er sagte, darum bezeuge ich am heutigen Tag, ich bin unschuldig, wenn einer von euch verloren geht, denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Willen Gottes zu verkünden. Also die Verkündigung in den Kirchen soll und muss in erster Linie darin bestehen, dass der Wille Gottes verkündet wird. Und dann kann jeder entscheiden, für oder gegen, mit den Konsequenzen, die sich für jeden persönlich daraus ergeben. Aber die Verkündigung muss eindeutig sein, muss glasklar sein. Und im Römerbrief schreibt der Paulus, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Also der Wille Gottes hat drei Komponenten. Erstens, es gefällt Gott. Zweitens, es ist gut für Menschen. Und drittens, es ist vollkommen. Es gibt nichts Besseres. Also, das hatte Paulus da mit diesem einen Satz so schön auf den Punkt gebracht, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, Doppelpunkt, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.
Bitte? Würde das nicht jeder anders sehen? Was ist gut? Schätzt allein hier im Raum haben wir unterschiedliche Meinungen? Was ist gut für den Menschen? Was ist vollkommen? Was Sie als vollkommen ansehen, sehe ich vielleicht auch nicht anders.
Es ist sowohl für Sie als auch für mich wie für alle anderen Menschen eine beständige Frage und Herausforderung. Es steht nicht in der Bibel, was gut und was vollkommen ist, sondern nur, dass wir das anstreben sollen. Und ich kann nicht behaupten, ich wäre schon gut oder vollkommen, noch weniger, ich wäre vollkommen. Also von daher, solange wir auf der Suche sind und dem Ziel, dem Willen Gottes zu folgen, alles hinten anstellen in der Priorität, solange sind wir auf einem guten Weg. Wir sind Menschen und fehlerhaft und defizitär und alles, was man so kennt. Aber solange wir Suchende sind, geht es schon mal nicht ganz schief.
Das ist mir auch lieber.
Ja.
Denn Vollkommenheit ist ja auch eine Vollendung und wir sind nicht vollendet und die Welt ist auch nicht vollendet. Es ist ja ein Endpunkt, ne? Und eigentlich ist es ja immer ein Werden.
Das ist alles
oder
richtig.
Oder ein ständiges Sein, wie immer. Ne?
Aber wenn Gott uns geschaffen hat und zur Vollkommenheit geschaffen hat, dann besteht zumindest ein Teil der Vollkommenheit darin, dass man sie sucht. Ich möchte nur Appetit auf Suche machen. Also bei den ganzen Bibelstellen, die ich schon zitiert habe, wo es um den Willen Gottes geht, ist für mich die beste und zusammenfassendste Bibelstelle aus dem 1. Thessalonicher Brief im 4. Kapitel, wo der Verfasser, Paulus oder wer auch immer, schreibt, denn dies ist Gottes Wille, Doppelpunkt, eure Heiligung. dann kann sich jeder aussuchen, wie er heilig werden möchte. Heute haben wir den Gedenktag vom heiligen Franziskus. Der hat alle seine Wünsche, alle seine Bedürfnisse, die er vorher hatte, als Sohn eines reichen Kaufmanns, erstmal über Bord geworfen. Der wollte nichts haben, hat auch dieses Nichts mehr wollen dadurch zum Ausdruck gebracht, sehr skandalös für damals,
kann man sagen.
Auch heute noch. Der hat sich glatt vor seinem Bischof nackt ausgezogen, weil er gesagt hat, ich möchte nicht mal mehr dieses Gewand haben. So sehr hat er sein Leben der Armut verschrieben und ist damit einen Weg der Vollkommenheit gegangen. Jetzt ist es nicht jedermanns Weg, klar, sondern es war eben seine Berufung, sein Weg zu Gott, den er verstanden hat. Und das ist das Entscheidende. Die Heiligkeit von Franziskus bestand darin, dass er der Stimme Gottes gefolgt ist. Erst Kirche aufbauen, dann mit Vögeln sprechen und Gemeinschaft gründen und alles sowas. Aber der eigentliche Schlusspunkt, den Gott mit unserem Leben erreichen möchte, ist, dass wir heilig werden. Das ist für uns Katholiken immer ein ganz schwieriges Wort, weil da assoziieren wir gleich Säulenheiligung, der da in der Kirche steht, mit geneigtem Blickwinkel und so. Das ist es gar nicht. Also, oder dass wir Großes gründen müssen, wie die Mutter Teresa oder die Kirchenväter und so weiter. Das kann für jeden anders aussehen und genau das ist der springende Punkt. Danach zu streben, diese Heiligkeit zu erreichen, die Gott für mich, für keinen anderen im ganzen Universum, sondern für mich allein sich erdacht hat und ausgedacht hat, das anzustreben, diese Heiligkeit. Und wie erkennen wir den Willen Gottes? Habe ich schon kurz vorgelesen. Ganz klar, erstmal die 10 Gebote, dann kann man das runterbrechen, die Weisungen der Propheten und der Kirchenväter und
die Bergpredigt ist ja auch ein bisschen.
Ja, die Gebote Jesu sind da impliziert in der Bergpredigt. Haben wir ja hier mal gemacht in der Heiligen Familie. Wer findet aus der Bibel alle Gebote Jesu zusammen? Da haben wir so ein kleines eine Ausschreibung gemacht und wir sind tatsächlich auf über 70 gekommen. 70 Gebote, wo Jesus gesagt hat, du sollst oder wenn dir einer auf die eine Wange hält, schlägt, halt ihm auch die andere hin. Das ist auch so ein Gebot Jesu. Also 70, über 70, ich glaube 78 oder was es gewesen ist, mit einigen Wiederholungen und Ähnlichkeiten und so. Also da haben wir ein reichliches Betätigungsfeld zu erkennen. Wie können wir uns verhalten? Wie können wir dem Vorbild, das Jesus uns gegeben hat, am nächsten kommen? Und unser Pfarreipatron Johannes Bosco hat ja seine Version von Heiligkeit formuliert in dem allseits bekannten Spruch, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Also das ist so eine Heiligkeit der Leichtigkeit, würde ich mal sagen. Wenn man es immer schafft, fröhlich zu sein. Schafft man ja nicht immer, man hat nicht immer gute Tage und schafft es auch nicht immer, das Gute so zu tun, wie es wirklich gut ist. Ich reg mich immer wieder auf, wenn ich jemanden sagen höre, man tut nicht ungestraft etwas Gutes, weil,
naja, das ist für ein Spruch.
Und den muss man zweimal auf der Zunge zergehen lassen, denn wenn ich jemandem was Gutes tue, dann mische ich mich in sein Leben ein, dann bin ich Teil seines Lebens. Und das fordert mich ja noch mehr. Ich kann nicht sagen, so, jetzt geht der Klingelbeutel, schmeiße ich was rein und ich interessiere mich nicht mehr, sondern wenn ich dem persönlich was mache, der kommt das nächste Mal. Ich brauche das auch noch. Und dieses, kannst du mir auch noch dieses
das
geben?
Das empfinde ich nicht als Strafe.
Ja, ich ja, auch nicht.
Also,
ich auch nicht.
Finde überhaupt diese
das ist eine falsche Wortwahl, passt nicht hierher, müssen wir auch nicht vertiefen. Formulierung, die ist dann plausibel, wenn man auf die Propheten, auf Jesus schaut, man tut nicht ungestraft was Gutes, denn die sind alle bestraft worden und Jesus auch.
Das
da kommt
ja jetzt
gleich mein nächster Punkt.
Thema,
danke für die Starthilfe. Genau. Kann Gott das zulassen?
Ja, das ist Krieg der Klassiker jetzt.
Ja, und alles sowas. Warum greift Gott nicht ein? Ist es der Wille Gottes? Warum gibt es keine Gerechtigkeit? Warum leiden so viele Menschen, obwohl sie gute Menschen eigentlich sind? Warum leiden so viele Kinder, die gar nichts verbrochen haben? Da werden wir die Antwort auf die Theodizee-Frage tatsächlich erst am jüngsten Tag erfahren. Aber die biblische Erklärung für die Theodizee, das ist die Erzählung des Sündenfalls. Der Mensch hat einfach seinen Auftrag nicht erfüllt und dann mit hat das Leid und das Dilemma seinen Anfang genommen. Und wie so vieles in der Bibel bedarf auch das einer ganz sorgfältigen Auslegung und darf nicht wörtlich genommen werden, das wissen Sie. Wir werden auf unserem Weg zur Vollkommenheit nicht umhinkommen, Defiziterfahrungen zu machen und mit denen zu leben und auch diese Defiziterfahrungen Gott hinzuhalten. Und für die Bibel und besonders die Botschaft Jesu ist der Schmerz und der Tod eine Antwort, die für uns überhaupt nicht geht. Aber Gott, Jesus hat keine Antwort, keine andere gegeben, als sein Leben hinzugeben. Als Voraussetzung, dass die Auferstehung kommt. Also wir dürfen nicht beim Tod und nicht bei Schuld und nicht bei allen Defiziterfahrungen und Sachen stehen bleiben, sondern im Blick haben, wir sind auf dem mühsamen Weg zur Auferstehung. Und der kostet nicht weniger als unser Leben.
Und deswegen ist ganz wichtig.
Ja. Und deswegen ist das Beste, wir suchen und wir schaffen es womöglich gelegentlich auch, den Willen Gottes zu tun. Unsere Zeit ist um und ich habe Ihnen in einem Blatt zusammengestellt die Passagen aus den Schriften, wo es um den Willen Gottes geht, wo Sie zu Hause nochmal Revue passieren lassen können und nicht aufgeben, nach dem Willen Gottes zu suchen und ihn zu tun.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben wir im Gespräch. Die Weisheit Gottes wohnt nicht in einem Kopf alleine, sagen die Afrikaner. Einen schönen Abend. Ja.